11. Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen sind wir zuständig. Heute am 28. Januar und wir tagen öffentlich. Deshalb gibt es auch eine Übertragung und Aufzeichnung, die auch hinter in der Mediathek abrufbar ist. Und außer meinen lieben Kollegen begrüße ich heute unseren Gast, Herrn Dr. von Hirschhausen, dem einen oder anderen wahrscheinlich bekannt und vor allem eben bekannt als einer, der Ahnung hat von Gesundheit und von Klima und von den Wechselwirkungen und sich da auch sehr stark engagiert im Sinne einer nachhaltigen Politik und nachhaltiger Ziele. Und deshalb sind Sie für uns hier genau der richtige Referent. Sie sind da ja auch selber persönlich sehr engagiert und offen. Ich habe letztens gesehen, dass Sie Ihren Schlaf haben untersuchen lassen. Ja. aber das Ergebnis war noch ganz gut, sonst hätte ich es nicht gesagt. Sie sind jemand, der auch diesen Ansatz, den ganzheitlichen Ansatz sozusagen in den Blick nimmt von Gesundheit, aber auch Gesundheit der Erde, Gesundheit unserer Atmosphäre, One Health ist da ein wichtiges Stichwort. Und das ist auch das Thema, was wir hier in den letzten Wochen schon auch uns vorgenommen haben, sowohl Klima, aber auch die Auswirkungen von klimatischen Veränderungen, zum Beispiel unter dem Aspekt Gesundheit, und werden das unter verschiedenen Aspekten auch noch weiter betreiben und freuen uns jetzt sehr auf Ihren Input, uns von der COP zu berichten, aber eben auch in die Themen Gesundheit einzusteigen und haben dazu jetzt das Wort. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen.
Ja, für die Einladung und es ist mir eine große Ehre, zusammen mit Donald.
Ah, sehen Sie, jetzt. Danke für die Einladung, danke für die nette Begrüßung. Mein Name ist Hirschhausen. Ich habe verschiedene Tätigkeiten und bin heute hier als Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, also nicht als Journalist und trotzdem besorgt als Arzt und Wissenschaftsvermittler um die Themen, die Ihnen hier schon so lange am Herzen sind. Ich habe auch mit Interesse verfolgt, wie die letzten Sitzungen schon heute hier die Themen vorbereitet haben, mit Alina Herrmann von der Allianz Klimawandel und Gesundheit, mit Josef Hecken, der mich erschüttert hat mit der Zahl 0,2% unserer Gesundheitsausgaben sind für Prävention. Ich weiß ja auch, in welchen herausfordernden Zeiten Sie alle mit vielen anderen Themen sind. Das Gesundheitssystem ist sehr, sehr teuer. Wir wollen alle irgendwie mehr arbeiten. Es geht um Teilzeit und da muss man sich natürlich fragen, haben die Themen wie zum Beispiel Hitzebelastung oder eben auch Schlafqualität, psychische Gesundheit nicht einen großen Anteil daran, dass Menschen nicht alle ständig arbeitsfähig sind? Welche Produktivitätsausfälle sind da auch schon bekannt? Was kommt da auf uns zu? Und weil Sie so gut schon informiert sind, möchte ich heute mich vor allen Dingen auf die Kommunikation dieser Themen konzentrieren und mit Ihnen ins Gespräch kommen, weil früher hat man sagen, geglaubt, was man nicht wissen konnte. Und heute wollen wir nicht glauben, was wir wissen. Und wir haben einen riesen Gap zwischen dem, was bekannt ist und dem, was politisch relevant auch umgesetzt wird. Und darüber habe ich natürlich viel nachgedacht und erzähle Ihnen kurz, warum ich mich entschieden habe, vor 7 Jahren sozusagen meine berufliche Laufbahn zu verändern, meine Zeit als Entertainer nach 30 Jahren zu beenden und mich voll und ganz der größten Bedrohung für unsere Gesundheit zu widmen, nämlich den Folgen der Erhitzung und dem Verlust von Artenvielfalt. Weil mir klar ist, Gesundheit beginnt nicht mit einem MRT-Bild, einer Operation oder einem passgenauen Medikament, sondern Gesundheit beginnt viel, viel früher, viel grundlegender mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken können, mit Pflanzen zum Essen, erträglichen Temperaturen und im friedlichen Miteinander. Und das ist so, das wird auch immer so bleiben. Daran wird uns auch keine KI helfen können. Ein Blick in die Nachrichten sagt jedem von uns, alle 5 Grundlagen von einem guten Leben sind akut in Gefahr. Nichts davon wird von alleine besser. Und nichts davon kann ein Markt regeln, solange eine Tonne CO2 2000 Euro Schaden anrichtet und 75 Euro kostet. Das heißt also, wir müssen uns dringend darüber unterhalten, was sind wirksame Wege in der Kommunikation und dann auch in den Rahmenbedingungen. Das habe ich Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Und vorneweg hoffe ich, dass Sie ab und an mal Ihre Handys weglegen und zuhören, weil dann bin ich zwar umsonst gekommen, aber nicht vergebens. Denn es sind persönliche Begegnungen, die einen Unterschied machen. Und diese Frau hat mich für ein Leben inspiriert. Das ist Jane Goodall, eine der wichtigsten Stimmen für das Thema One Health, globale Gesundheit. Wurde berühmt als Schimpansenforscherin, hat mir erst mal gezeigt, wie Schimpansen sich begrüßen. Und dann hat sie mir eine Frage gestellt, die ich Ihnen auch frage. Sie sagte, wenn wir ständig betonen, dass wir Menschen die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und das ist eine gute Frage und vielleicht auch die wichtigste Frage im 21. Jahrhundert. Denn unser Zuhause ist sehr schön. Das ist unser Zuhause, unser Living Room. Der Planet Erde. Der einzige Ort im ganzen bekannten Universum, wo man Luft hat zum Atmen, Wasser zum Trinken und Pflanzen zum Essen. Und von da oben sieht man auch, ich durfte einmal Alexander Gerst auch sprechen, keine menschengemachten Grenzen. Man sieht aber die Veränderungen, die zum Beispiel auch Europa in den letzten Jahren gemacht hat, nämlich da, wo es früher grün war, ist es jetzt braun im Sommer. Das heißt, von dort oben sieht man, um welche Grenzen wir wirklich kämpfen müssen. Um die planetaren Grenzen, von denen 7 von 9 überschritten sind. Ich war auch auf dem World Economic Forum, war dort mit ein paar sehr vernünftigen Menschen zusammen. Das kam in den Nachrichten nicht so vor. Und gerade die Frage, wie bewerten wir Natur, was liefert unser Web of Life, das Netzwerk des Lebens und ständig an Subventionen, war da ein großes Thema. Und wenn man die schlauesten Ökonomen dieser Welt fragt, was sind die Risiken für die nächsten 10 Jahre, kommt da überraschenderweise genau ihre 3 Themen vor, nämlich Top Extreme Weather Events, Biodiversity Loss and Ecosystem Collapse, Critical Change to Our System und gleich danach Misinformation and Disinformation, ein Thema, zu dem ich auch gerne etwas sage, und AI Adverse Outcomes. Die Quantifizierung der Gesundheitsfolgen ist inzwischen auch wirklich in die Millionen, Trillionen ausdifferenziert. Die Unterlagen bekommen Sie alle. Diese Dinge sind ja alle öffentlich. Wir denken immer, wir werden uns irgendwie anpassen. Und ich darf Ihnen verraten, an über 42 Grad Körperkerntemperatur kann man sich nicht anpassen. Und das liegt daran, dass bei 42 Grad etwas passiert, was die Biologie uns vorgibt, nämlich Eiweiß verändert seine Form und seine Funktion. Jeder, der schon mal ein Ei gekocht hat, hat dieses Erlebnis hoffentlich schon mal verifiziert. Leg ein rohes Ei in warmes Wasser, es wird hart. Und wenn das Wasser wieder abkühlt, wird es nicht mehr weich. Das heißt, dieses Ei hat für immer seine Form und Funktion verändert. Aus einem gekochten Ei wird nie mehr ein Küken. Das wissen sogar Großstädter. Und warum ist das wichtig? Woraus besteht ein Ei? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Woraus besteht unser Körper? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Und ich habe Ihnen was mitgebracht. Ein menschliches Hirn. Ich hoffe, Sie haben auch eins dabei. Woraus besteht das? Aus Wasser und Fett und aus Eiweiß. Wann hatten Sie jemals einen richtig guten Gedanken bei über 30 Grad Celsius? Außer, ich gehe mal besser in den Schatten. Wir denken bei Hitze immer, ach, das trifft die Alten, das trifft die Vorerkrankten, das trifft, zynisch gesagt, die Leute, die sowieso bald sterben. Nein. Claudia Treile-Hoffmann, Professorin am Helmholtz-Zentrum in München, erzählt von einem Dachdecker, der frühmorgens kerngesund aus dem Haus geht, geht seiner Arbeit nach, im Freien, bei praller Sonne, auf schwarzer Dachpappe, merkt nicht, wie er überhitzt, kommt nahe dem Kreislaufkollaps, schwummrig die Treppe runter, kommt ins Krankenhaus, und verstirbt am gleichen Abend auf der Intensivstation. Das heißt, auch mit der allerbesten Medizin, mit einem sehr, sehr teuren Interventionsprogramm auf der Intensivstation, kann man Menschen ab einem bestimmten Kipppunkt nicht mehr retten. Und hitzegefährdet ist jeder von uns ab einer bestimmten Intensität. Und das ist Biologie. Da kann man sich nicht rauskaufen. Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Physik gilt auch weiter, selbst wenn man es in der Schule abgewählt hat. Und deswegen möchte ich mit Ihnen auch darüber sprechen, was das Hirn vor dem Kollaps macht. Es wird psychisch krank. Ich habe zusammen mit der DGPPN, der Großen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, die Berliner Erklärung mit angeschoben. Feinstaubbelastung ist auch ein Riesenthema. Vielleicht haben Sie die Dokumentation über Demenz gesehen in der ARD-Mediathek, wie viel Mikroplastik heutzutage auch im Hirn ist. Auch wenn noch nicht wirklich klar ist, was es da alles anrichtet, klar ist, da gehört es nicht hin. Das heißt, wir haben auch seelische Gesundheit immer als etwas relativ Sphärisches betrachtet. Und mein Punkt ist heute, sowohl Hitze, Feinstaub, Mikroplastik, all diese Dinge spielen eine große Rolle, ob Menschen überhaupt arbeitsfähig sind und produktiv sind. Mehr dazu finden Sie auch beim Medienservice Klima und Gesundheit, den die Stiftung Mercator uns ermöglicht hat und der gemeinnützig und frei auf unserer Seite zur Verfügung steht, wenn Sie das vertiefen wollen. Übrigens mache ich meine Arbeit für gesunde Erde, gesunde Menschen auch ehrenamtlich. Als Geschäftsführer beziehe ich kein Honorar. Auch heute bin ich hier für umsonst. Und ich bin ein großer Fan von wissenschaftsbasierter, parteiübergreifender Kommunikation zu diesem Thema. Das ist mir wichtig. Denn es fehlte dieses Argument, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Wir haben auch Energiewende sehr, sehr technisch angegangen. Wir haben über Ingenieurthemen gesprochen. Wir haben aber nicht darüber gesprochen, dass zum Beispiel auch China, die einen Riesensprung in Richtung Erneuerbare und Elektromobilität gemacht haben, das auch gemacht haben, weil die Luft praktisch nicht mehr atembar war. Und jetzt haben sie viel saubere Luft. Schauen Sie nach Paris. Auch dort haben die Maßnahmen, die angeschoben für die Olympiade, die Bürgermeisterin dort initiiert hat, einen riesen Gesundheitsvorteil. Und wir sehen jetzt schon sozusagen die Co-Benefits. Das ist mein Team. Und wenn man sich klar macht, warum kamen wir so schlecht voran die letzten 50 Jahre? Wir haben seit 1972 Umweltministerien in beiden ehemaligen deutschen Staaten. Wir haben seit 1972 den Bericht des Club of Rome. Wir wissen genug. Wenn etwas so offensichtlich ist und nicht passiert, gibt es auch Menschen, die davon profitieren, dass es nicht so ist, dass sich Dinge ändern. Und deswegen müssen wir auch darüber reden, dass die Lobby der Vergangenheit, maßgeblich der fossilen Industrie, extrem gut vernetzt, finanziert und einflussreich ist. Und wir brauchen sozusagen eine Lobby der Zukunft. Und dafür leiste ich meinen Teil mit diesem wunderbaren Team. Die Stimmen, die wir zu wenig hören, sind die der Gesundheitsberufe. Die stehen beim Vertrauen in der Bevölkerung ganz, ganz oben. Sorry to say, Politik hat im Moment relativ wenig Vertrauen in der Bevölkerung. Und an dieser Stelle möchte ich ganz klar sagen, ich habe großen Respekt vor jedem, der für unser Gemeinwesen, für unsere Demokratie hier einen Dienst leistet, egal von welcher demokratischen Partei. Und deswegen brauchen wir mehr engagierte Menschen, damit sich das auch ändert. Aber ein Grundvertrauen haben die Menschen in Deutschland und in vielen anderen Ländern der Welt nachweislich in Berufe, die erstmal nah dran sind am Leid, die nah dran sind an den Gesundheitsthemen und die auch nicht im Verdacht stehen, das aus Eigennutz oder aus Gewinnstreben alleine zu machen. Diese Stimmen fehlen. Die planetaren Grenzen, Johann Rockström hat das definiert, katapultieren uns gerade aus dem bequemen Anthropozän raus. Und diese Folie ist mir wichtig. Warum? Weil jede weitere Tonne CO2 noch viel mehr ins Kontor haut als die bisherigen. Woran liegt das? Das Erdsystem hat uns bisher, ich kann es nicht anders sagen, den Arsch gerettet, weil 25% des CO2s und 90% der Wärme bisher in den Meeren abgepuffert wurden. Gäbe es keine Meere, wären wir nicht 2 Grad heißer, sondern 36 Grad heißer. Auf gut Deutsch, dieser Puffer ist jetzt erschöpft. Ich habe hier dankenswerterweise Wasser mit Kohlensäure. Wie kriege ich die Kohlensäure heraus? Ich mache die Flasche auf. Wir haben über dem Meer keinen Deckel. Wie kann ich diesen Vorgang beschleunigen? Indem ich das Wasser warm mache. Genau das, was wir gerade machen. Wir spielen sozusagen mit den Kipppunkten des Erdsystems und deswegen ist es so wichtig, sowohl Emissionen zu senken, sinnvollerweise, und über Anpassungen nachzudenken. Ein großes Missverständnis in vielen politischen Debatten ist, dass wir Investitionen und Kosten verwechseln. Das ist Niklas Stern, ich habe ihn in Berlin getroffen auf der COP. Der hat an der London School of Economics immer gesagt, lass uns mal über the cost of inaction reden. Und zusammengefasst, das Teuerste, was wir tun können, ist nichts. Wenn wir also Milliarden für die Zukunft gerade auf Pump der nächsten Generation aufnehmen, sollte dieses Geld vor allen Dingen sinnvollerweise in die Prävention von den Folgen der Klimakrise gehen und des Artenverlustes. Ganz aktuell vom Rat, danke an Jürgen Janssen an dieser Stelle, das einmal kurz hier nur zu nennen. Es gibt im März eine Veranstaltung dazu mit Cornelia Bitsch von der Uni Freiburg, Erfurt. Es gibt Prinzipien auch evidenzbasiert aus der Psychologie, aus der Kommunikation, wie bringt man diese Themen besser rüber. Und dazu gehört Wirksamkeit, Fairness, was hat der Einzelne davon, was ist das Gemeinwohl, und es muss einfach sein. Und deswegen liebe ich dieses Beispiel, das ist das Ozonloch. Das ist eine der wenigen Grenzen, wo wir wirklich Fortschritte gemacht haben. Warum? Weil sich diese Menschen darauf geeinigt haben. Das ist das Montreal-Protokoll, 1987 war das, bald 40 Jahre her. Kennen Sie irgendjemand von denen? Ganz hinten, der dritte von links, da steht ein Fragezeichen, da weiß keiner mehr, wer das war. Und dennoch können wir jeden Tag, wo wir keinen Hautkrebs kriegen, diesen Menschen dankbar sein, dass sie sich auf eine einfache und wirksame Regel vereinigt haben, nämlich FCKWs zu verbannen. Und jetzt haben wir den Vorteil davon. Und meine Frage an Sie, ganz ehrlich, wenn Sie einmal ans Ende Ihres Lebens springen und zurückschauen, was könnte Ihr Beitrag hier im Parlament sein? Was könnte ein Gesetz sein, eine Rahmenbedingung, wo Sie sagen, in 40 Jahren werden die Menschen dankbar an uns denken? Was möchten Sie hinterlassen? Wofür sind Sie hier? Denn Regeln haben Riesenvorteile. Warum ist Deutschland so ein Exportland für Bier geworden? Durch eine klare Regel, das Reinheitsgebot. Sonst wäre das Oktoberfest nicht so weltberühmt. Wir reden über Verbrenner aus und E-Prämien und so weiter. Norwegen hat das sehr leise und effektiv geschafft durch eine Kombination von Coolness, das ist die Band Aha. Die Älteren unter Ihnen kennen die noch. Die hatten als ersten E-Autos, dann hat der Staat günstige Rahmenbedingungen geschaffen. Man konnte umsonst parken, man konnte auf der Busspur fahren, man musste keine Kfz-Steuern fahren. Und diese Kombination hat dazu geführt, dass sie lautlos über 95% heute elektrisch fahren. Es geht. Und das gilt nicht für jeden Hersteller. Der Aufkleber I bought this before Elon went crazy ist ausverkauft. Angebot und Nachfrage. Wichtig ist, dass wir uns über Missinformationen und gezielte Fakes unterhalten. Denn diese Debatte wird maßgeblich auch bestimmt von den Menschen, die ein Interesse daran haben, anderen Sand in die Augen zu streuen. Das sind nur drei gute Quellen dafür. Ich selbst bin Opfer von Fake, Deepfake-Anzeigen. Ich werde, weil ich 30 Jahre im öffentlich-rechtlichen Gesundheitskommunikation mache, missbraucht, um mit Fernsehausschnitten aus der ARD mit einer künstlichen Stimme unterlegt, plötzlich Medikamente verkaufe. Ich habe 2 Jahre gegen Meta geklagt. Ich habe sogar gewonnen vor dem Oberlandesgericht. Es ändert sich nichts an der Situation. Jeden Tag erscheinen neue Fakes, die werden nicht gelöscht, weil Meta zum Beispiel 16 Milliarden Dollar Gewinn mit Fake-Anzeigen macht. Das heißt, wir rutschen in eine Situation, die für die Demokratie brandgefährlich ist, weil soziale Medien unser Bild von der Wirklichkeit extrem verzerren und gleichzeitig dahinter Geschäftsinteressen sind, die oft nicht transparent sind. Also, wie halten wir das, was wahr ist und real ist, aufrecht? Wenn wir die ganze Zeit glauben, das, was unser Doomscrolling produziert, wäre die Wahrheit, liegen wir falsch. Dann gibt es Diskussionen, ob man Windräder schön findet. Wie finden Sie eigentlich Kohlegruben? Alles, was da fehlt an tonnenschwerer Kohle, hängt jetzt über uns. Das ist der Grund, warum man Treibhausgase in Tonnen misst. Wir reden darüber, dass Windkraftanlagen gefährlich seien für Vögel. Nein, sind sie nicht. Glasscheiben, Hauskatzen, Autos und Züge sind gefährlich. Dann reden wir darüber, dass wir eine technische Lösung finden wie CCS. Und weil wir hier im Bundestag sind, links dargestellt, oberhalb der Mittellinie, wie oft wird CCS, also Carbon Capture, im Bundestag in Reden erwähnt. Und darunter der kleine gelbe Punkt, man sieht ihn kaum, ist das, was CCS bisher uns tatsächlich an CO2 gespeichert hat. Es ist völlig irrelevant. Rechts, über dem Strich, wie oft reden wir über Moore? Unten drunter, was leisten Moore für unser CO2-Speicher? Kurzum, Nature-Based Solutions sind die billigste und effektivste Lösung. Die Natur ist unser bester Verbündeter, wenn wir sie nur lassen. Eine der schönsten Regionen, das Siebengebirge, sah vor wenigen Jahren so aus. Und ich hätte heulen können. Der Rhein, habe ich gelernt in meinem Dirke-Atlas, ist ein großer, blauer, fester Strich. Das ist eine mythische Kraft, das ist eine Lebensader und natürlich auch für alle Industrien, die entlang des Rheins sind, wie BASF, lebenswichtig für die Lieferketten. Was ist der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad? Das hier. Alle Korallen sind bei 2 Grad tot und damit die Lebensgrundlage für 1,3 Milliarden Menschen. Links ein Asteroid, ein Dinosaurier, der nicht an Asteroide geglaubt hat, rechts einer, der daran geglaubt hat. Es macht im Ergebnis keinen Unterschied. Und weil ich auf der COP dieses Foto, da sind wir, so interessant fand, wenn man die Ländergrößen, die Kontinente anpasst an die Leistung, die sie machen für die Vegetation, sieht man, das ist ein Baum. Ich stehe da mitten in der Natur, im Amazonas. Eine der wichtigsten Aufgaben, die wir haben, ist, diese Nature-Based Solutions auch rund um den Äquator zu ermöglichen. Wie gewinnen wir die Mitte für diese Themen? In der Mitte der Gesellschaft ist es völlig klar, dass diese Themen, nur weil wir weniger öffentlich darüber reden, nicht weg sind. Diese Studie haben wir von Gesunde Erde, gesunde Menschen in Auftrag gegeben. Die breite Mehrheit ist für mehr politische Klimaanstrengung. Wenn man den Leuten klingelt und sagt, Mensch, ist Ihnen das wichtig und würden Sie was tun dafür, sagen alle ja, also 80%. Wenn man sie fragt, glauben Sie, dass Ihr Nachbar dafür auch bereit ist, sagen die, nö, der nicht oder die nicht. Klingelt man beim Nachbarn, sagt er, ich würde ja, aber der Nachbar nicht. Das heißt, die Mehrheit weiß nicht, dass sie die Mehrheit ist. Und deswegen müssen wir anders darüber reden. Auch das ist auf unserer Homepage runterzuladen. Die Wertevorstellung, die wirklich uns vereinigt, ist Gesundheit. Und auch da müssen wir das Distanzproblem überwinden. Wir müssen die Lebensgrundlagen kommunizieren und Gesundheit auch als wirklichen Anknüpfungspunkt für einen persönlichen Nutzen stärken. Zum Thema Biodiversität möchte ich nur ergänzen, wir sind nicht die Mitte, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind Teil von ihr. Und ganz konkret, was gäbe es denn ohne Bienen zum Frühstück? Ohne Bestäubung ist ziemlich viel von dem, was wir schätzen, weg, inklusive der Baumwolle. Bienenhonig gibt es noch, weil Bienen relativ stabil zu züchten sind. Was würde ein Glas Honig kosten, wenn die Biene Mindestlohn bekommt? Hat jemand eine Schätzung? Ich wollte Ihnen ein Glas mitbringen, es wurde leider an der Sicherheitskontrolle eingekassiert. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem, es sind 300.000 Euro. 300.000 Euro kostet ein Glas. Nur als Beispiel, also natürlich fiktives Beispiel, wie wir das, was die Natur uns ständig leistet an Subventionen, nicht einpreisen. Und wir nehmen an, dass es weiter so läuft, tut es aber nicht. Die Menschen wissen das. In Bayern haben 1,6 Millionen Menschen für diese Initiative abgestimmt. Und auch als Arzt sage ich, über 50% unserer Arzneimittel beruhen auf der Genialität, der Innovation aus der Natur. Vom Aspirin, von der Weidenrinde bis hin zu modernen Mitteln gegen Krebs, Paclitaxel, deswegen da oben die kleine Eibe. Wir haben lange geredet über unseren Footprint, aber lassen Sie uns viel mehr über Handprint und Hardprint reden. Was können wir mit Rahmenbedingungen verändern und was geht uns wirklich was an? Wir sind Teil der Natur. Die eine Hälfte ist Baum, die andere Menschen Fingerabdruck. Man muss eine Weile hingucken. Wir sind verbunden mit allem, was da ist. Und wenn wir über Zirkularität sprechen, ist das mein Lieblingsbeispiel. Wer hat eine Idee, warum der Schmetterling sich an dem Auge der Schildkröte auffällt? Wer weiß das?
Süße Träne.
Die Träne, genau. Die Träne ist salzhaltig. Und wenn man sich daran erinnert, wie man vielleicht in den Ferien mit den Eltern gewandert ist und dann kommen die Kühe oder die Ziegen und wollen alle an der Haut lecken, weil da Salz drin ist. Salz ist knapp im Regenwald und deswegen haben die seit 52 Millionen das Agreement, was der eine ausscheidet, nutzt der nächste. Das ist Zirkularität. Da müssen wir hinkommen. Die beste Investition in die Zukunft sind artenreiche Gebiete rund um den Äquator zu schützen. Und das macht die KfW mit dem Legacy Landscape Fund. Wir sind, was kaum einer weiß, der größte Biodiversitätsförderer weltweit. Ich war in Belay auch sehr berührt von den Initiativen, die einen ethischen, christlichen Dialog wieder anregen. Laudato Si ist 10 Jahre alt. Der Papst Leo mit einer segnenden Geste für einen schmelzenden Eisberg. Und auch gerade christliche Parteien können sich daran erinnern, dass das, was Helmut Kohl und Klaus Töpfer 1992 in Rio gesagt haben, das könnten Sie heute 1:1 auf jeder Klimakonferenz wieder vorlesen, diese Reden. Die Bewahrung der Schöpfung ist ein Kernthema und konservativ heißt bewahren. Eines Tages werden wir alle sterben, ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht Hoffnung hätte. Und deswegen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Anmerkungen, Ihre Diskussionen und das, was Sie weitertragen. Denn ich glaube, wir sind dran. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank für diesen aufrüttelnden Input, der die Kontext auch nochmal dargestellt hat. Und will jetzt gar nicht mehr Zeit verlieren, sondern habe schon eine Wortmeldung gesehen von Kollegen Wagner an Dr. Fahl. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Hirschhausen, für den wirklich tollen Vortrag und also auch wie positiv er war. Ich hätte Sie am liebsten direkt ins Plenum gesetzt und da den Vortrag halten lassen, damit es noch mehr Abgeordnete auch mitbekommen. Weil ich glaube, so, wenn man das so rüberbringt, ist das einfach total logisch und viele Menschen erkennen, ich glaube, ich habe hier aus den Reaktionen der Gesichter der hier Teilnehmenden wahrgenommen, dass da ganz viel schlüssig ist. Und ich glaube, ich hoffe, dass dieser Spirit auch hier im PBNE, wo wir ja eigentlich viel im Einstimmigkeitsprinzip entscheiden, dass wir hier auch was mitnehmen. Weil was ich schon merke, ist, dass das Klimathema außerhalb von solchen Runden natürlich sehr in diesen parteipolitischen Grabenkämpfen untergeht, dass ich da gut positionieren kann. Das ist auch Verhetzungspotenzial sozusagen bietet. Und also ich wünsche dieser Bundesregierung da einfach viel Erfolg beim Klimaschutz, weil wir es brauchen wir alle. Das ist kein grünes Thema, das ist ein Thema, was wir alle sozusagen uns angeht. Und gleichzeitig merke ich habe da auch durchaus auch Hoffnung, aber schon auch ein bisschen jetzt nach 4,5 Jahren Bundestag auch ein bisschen irgendwie Resignation teilweise. Heute Morgen waren wir im Wirtschaftsausschuss. Ich bin im Gesundheitsausschuss, auch weil ich Mediziner bin von Ausbildung, das eint uns, aber bin jetzt auch seit dieser Wahlperiode im Wirtschaftsausschuss. Und da wurde heute der Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt. Einer der wichtigsten Berichte für die Wirtschaftsbranche, wo sozusagen das Wachstum in Deutschland oder der Wohlstand auch in Deutschland beschrieben wird. Und da war das eine große, also unbestritten ist ja, wir brauchen eine funktionierende Wirtschaft für Wohlstand. Ja? Arbeitsplätze, Einkommen, Produktivität, alles das. Aber eben auch unbestritten ist, dass Wohlstand mehr ist als nur Wirtschaftswachstum, mehr als nur BIP. Gerade was Sie angesprochen haben, saubere Luft, Wasser, Trinkwasser, auch andere ja, soziale Indikatoren, Gleichberechtigung, Arbeitsquote von Frauen zum Beispiel. Und das will ich schon nochmal sagen, da wird es parteipolitisch, das müssen sich jetzt auch alle hier anhören, dass wir Grüne vor 4 Jahren geändert haben, dass der Jahreswirtschaftsbericht nur solche Kernwirtschaftszahlen beinhaltet, sondern eben jetzt auch soziale und ökologische Indikatoren aufweist. Weil wir sagen, es ist nicht nur ein Teil, wo der Umweltausschuss drüber reden muss, nicht nur ein Teil, wo der sozusagen die Klimaleute drüber sprechen müssen, sondern auch die Wirtschaft muss darüber sprechen, dass Wohlstand mehr ist als nur Wirtschaftswachstum. Und was ich so schade finde, weil das ist eine vertane Chance für Sie als Koalition, liebe SPD und Union, und das meine ich wirklich aufrichtig als Bedauern, und die Ausschussvorsitzende ist ja auch im Wirtschaftsausschuss, sie hat es ja auch heute Morgen gehört, was ich auch gesagt habe. Die Ministerin hat jetzt dieses komplette Kapitel der sozialen und ökologischen Indikatoren aus dem Jahreswirtschaftsbericht herausgestrichen. Einige wenige Indikatoren, die sozusagen da sehr umfassend aufgeführt waren, sind jetzt im Fließtext enthalten, das stimmt, aber nur ein paar wenige Indikatoren, ganz grundlegende Indikatoren, fehlen jetzt in diesem Jahreswirtschaftsbericht. Was auch wirklich eine breite Menschenanzahl erreicht in diesem Land. Und ich frage mich, also wenn wir da einen parteiübergreifenden Brief schreiben, aus dem PBNE heraus, ja, ich unterschreibe sofort, oder wenn es Ihnen auch nur Sie, wir fordern die Ministerin auf, ökologische Themen, Grundwasser, Nitratbelastung, Luftreinhaltung, Feinstaub ist angesprochen worden von Herrn Hirschhausen. Die waren da drin gestanden und die fehlen jetzt. Und ich frage mich, warum muss sozusagen jetzt dieser Grabenkampf rund ums Klima wieder so geführt werden? Wir haben als Grüne, glaube ich, in vielen Bereichen staatspolitische Verantwortung gezeigt. Natürlich haben wir auch Kritik an der Regierung. Wir haben beim Sondervermögen zugestimmt, Investitionen haben wir zugestimmt. Ja, damit haben sie mit dem alten Bundestag noch sozusagen das hinbekommen. Und ich frage mich, wie kriegen wir das? Das ist eine Frage nicht an Sie, Herr Hirschhausen, sondern an die anderen Abgeordneten hier der demokratischen Parteien. Wie kriegen wir es gemeinsam hin, diesen Vortrag jetzt nicht hier verpuffen zu lassen, sondern daraus politische Handlungsfähigkeit abzuleiten und auch eine Veränderung abzuleiten und eben nicht sozusagen uns auszuruhen mit, ja, hier im PBNE sind die ganzen Klimabewegten, und sondern wir machen da jetzt was draus. Also das wäre meine Frage. Und Herr Schulz, wenn Sie antworten wollen, was Ihre Inspiration ist, gerne.
Sehr gerne. Darf ich?
Ja, wir hätten noch eine Reihe von Fragen, aber ich, gerne
ganz kurz.
Dann jetzt und dann sammeln.
Ich kann das sehr unterstützen, weil über die Hälfte der Wirtschaftsleistung ist abhängig von Ökosystemleistungen, auch wenn das ein sehr blödes Wort ist. Weltweit ist das, was die Natur sozusagen leistet, wenn man das umrechnet in Wirtschaftsleistung, 1,7 Mal so viel wert wie das globale GDP. Das heißt also, die Menschen, die wahrscheinlich am besten darüber Bescheid wissen, sind die Rückversicherer. Ich habe mich mit München Rück unterhalten, ich habe mich mit Allianz, mit Günter Tallinger darüber unterhalten, Finanzvorstand der Allianz, einer der größten Versicherer weltweit. Schauen Sie ins Ahrtal, was uns das gekostet hat, schauen Sie in die Versicherungssummen, die auch in der Landwirtschaft jetzt anstehen. Unter Rückversicherern gibt es keine Klimaleugner. Punkt. Die Schadenssummen steigen so viel schneller, als die Wirtschaft wachsen kann. Und solange dieser Gap existiert, muss uns klar sein, alles, was wir jetzt nicht investieren in eine zukunftsfähige, enkeltaugliche Welt, wird uns viel, viel teurer zu stehen kommen. Und jede weitere Generation wird uns dafür hassen. Und deswegen ist es unschlau, diese Indikatoren, die auch für die Wirtschaft existenziell sind, nach vorne raus mit in den Wirtschaftsbericht zu nehmen. Und ich unterschreibe gerne, wenn Sie da einen Brief lostreten wollen.
Vielen Dank. Ich habe jetzt zunächst mal weitere 4 Wortmeldungen und mache jetzt 2er-Päckchen. Ja? Und das Wort hat Dr. Voll und dann Herr Hilse.
Ja, vielen Dank, dass Sie heute da sind. Jetzt bin ich kein Mediziner, ich habe aber zu den 2 von Ihnen aufgeworfenen Themenfeldern noch vertiefende Fragen. Zum einen möchte ich aber erstmal darauf hinweisen, in Australien sind es diese Woche 50 Grad. Also wir erreichen immer wieder Temperaturen, wo einfach diese Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit vor allem dann dazu führt, dass Menschen schlicht nicht mehr leben können. Es wird in Zukunft eine neue Klimazone geben, es wird Ihnen bekannt sein, wo Menschen nicht mehr leben können, im Norden Indiens, Nigeria, Amazonas, wo eben diese Schwellenwerte überschritten sind. Und das ist der Hauptgrund, warum wir 2 bis 4 Milliarden Menschen auf der Flucht haben werden, wenn es so weitergeht am Ende des Jahrhunderts. Vielleicht können Sie da diese Zusammenhänge noch mal erläutern, gerade im Bereich der Gesundheit und worauf wir da eigentlich konkret zusteuern. Der andere Punkt, auch aus dem Bereich Gesundheit. Jetzt bin ich Sprecher für Klimapolitik für Die Linke. Ich bin im Laufe des letzten Jahres sehr, sehr häufig darauf angesprochen worden, auf den Punkt der psychischen Gesundheit, weil sich gerade junge Menschen gerade enorm Sorgen machen um die Zukunft. Also die werden das ja dann noch erleben. Die Menschen, die dieses Jahrtausend geboren sind, wie wir dann am Ende des Jahrhunderts eben die Lebensumstände sein werden, gerade in Bezug auf den Klimawandel. Dazu kommt noch Lebenshaltungskosten, Krise, Wehrpflicht und so weiter. Aber Klimawandel als Ursache für psychische Erkrankungen und Sorgen in diesem Bereich. Vielleicht können Sie da nochmal die Zusammenhänge auch noch ein bisschen vertiefender erläutern, und was wäre jetzt eigentlich notwendig, um dem auch frühzeitig zu begegnen, weil das ja auch was mit Lebensqualität zu tun hat letzten Endes. Das wären meine Fragen. Ich bin wirklich sehr froh, dass Sie heute da sind und für den mal die Möglichkeit haben, das auch, ja, die Dringlichkeit uns nochmal vor Augen zu führen.
Wir ergänzen noch, damit wir wirklich alle zu Wort kommen lassen können. Herr Hilse, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr von Hirschhausen, Sie hatten vorhin ganz am Anfang die Zahl benutzt, 2.000 Euro Schaden pro Tonne CO2. Ich gehe mal davon aus, dass Sie, ist zwar immer ein bisschen komisch, aber ich frage schon nach der Quelle, also welche Studie Sie da, wenn Sie mir einfach nur das Institut nennen, auf welche Studie sich diese 2.000 Euro da beziehen. Und es ist hinlänglich bekannt aus meiner Sicht, das nur, auf Sie, Herr Wagner, zu antworten, nur mit Wohlstand überhaupt Umweltschutz möglich ist. Ein Regierungspräsident oder ein Präsident eines armen Landes, der gerade so seine Bevölkerung ernähren kann, der macht sich über Umweltschutz keinerlei Gedanken, weil er einfach nur das primäre Ziel, sozusagen seine Bevölkerung zu ernähren, verfolgt. Erst dann, wenn es Wohlstand gibt, erst dann kann sozusagen mit dem Überschuss, der letztendlich produziert wird, kann man dazu übergehen, Kreislaufwirtschaft zu etablieren, die Luft reinzuhalten, also Technologien zu entwickeln und dann letztendlich auch anzuwenden, um letztendlich Umweltschutz zu betreiben. Deswegen ist es mit dem Wohlstand aus unserer Sicht eine Voraussetzung, Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt in der Lage sind, Umweltschutz zu betreiben, unsere Erde zu schützen. Eine sehr vielleicht ketzerische Frage, entschuldigen Sie bitte dafür schon im Vorhinein aus. Was würde denn Jane Goodin sagen, wenn sie wüsste, wenn sie jetzt wüsste, wenn sie beobachten müsste, dass eben die Lebensräume von Tieren, von Pflanzen, von Tieren letztendlich vernichtet wird durch unter anderem Windräder? Und da geht es nicht nur um das Abholzen deutscher Wälder, auch in Landschaftsschutzgebieten in der Zwischenzeit, sondern eben auch, wenn also Balsaholz verwendet wird für Flügel, das wissen Sie sicherlich, für Windkraftflügel. Das heißt, Herr Messner, ja doch, er hat gesagt, es nützt uns quasi der Klimaschutz wenig, wenn wir das zerstören, was wir eigentlich schützen wollen, und das ist die Natur. Und ansonsten bloß noch eine ganz kleine Bemerkung, dass ich, weil Sie gerade auf die Rückversicherungen angesprochen bzw. abgehoben haben, die Münchner Rückversicherung hat ja im Juni 2025 mehrere Klimabündnisse verlassen, unter anderem das Net Zero Asset Owner Allianz. Das heißt, die scheint da auch nicht mehr ganz so davon überzeugt zu sein, ob das so richtig ist. Und Sie wissen natürlich auch, dass Bill Gates sich zurückgezogen hat und so weiter und so fort. Auch andere große Fondsbetreiber, BlackRock und so weiter und so fort, dass die sich also aus verschiedensten Finanzierungen jetzt in der Zwischenzeit auch zurückgezogen haben. Sie haben das auch beim Weltwirtschaftsforum auch so angekündigt bzw. angesagt. Aber wenn Sie mir einfach die erste Frage richtig beantworten würden, die Studie, woher die, von welchem Institut die ist. Danke.
Danke für die Fragen und Sie haben das Wort.
Viele komplexe Themen. Ich gehe erstmal auf Dr. Fahl ein. Die Lebensgrundlagen im globalen Süden sind massiv gefährdet durch Ernteausfälle, durch Wassermangel, durch Extremwetterereignisse, wie auch Stürme. Ich hatte eben auch auf der COP gesprochen mit Menschen von den Philippinen. Die kommen hier alle in den Medien nicht mehr vor. Aber Sie haben völlig recht. Ich kann sehr empfehlen, Kira Finkes Buch Die Sturmnomaden und ihre Forschung am PIC und jetzt am DGRP, am Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Auch auf der Weltsicherheitskonferenz in München wird diese Verbindung immer stärker gezogen, dass die Migration massiv davon abhängt, wie Menschen vor Ort bleiben können. Und ich finde diese Idee revolutionär gut, Freiheit auch danach zu definieren, ob man da, wo man wohnt, bleiben kann. Das ist die größte Freiheit im 21. Jahrhundert, die Bleibefreiheit. Und die gilt, wenn wir weitermachen wie bisher, für zwei Drittel der Menschheit nicht. Und die zweite Frage mit der psychischen Gesundheit ist eine der radikalsten Indikatoren dafür, wie viele junge Menschen sich nicht mehr vorstellen können, Kinder in die Welt zu setzen. Und das sollte uns alle zu denken geben. Zu den Kosten von CO2 ist es maßgeblich eine Frage, welchen Zeithorizont man annimmt und wie man diese Verzinsung sozusagen macht. Die Studien dazu kommen vom PIC, von den Gesundheitsfolgen von dem zitierten Oliver Wyman-Studie und so weiter. Die Pandemie, die Zoonosen hängen auch eng damit zusammen. Die letzte Pandemie hat uns weltweit etwa 10% gekostet. die nächste Pandemie zu verhindern, würde weniger als 1% dieser Kosten brauchen. Und wir kriegen es nicht hin, ein Geschäftsmodell sozusagen und einen Fonds zu machen für das Verhindern von einer extrem teuren Situation, die das nächste Mal mit einem anderen Virus noch sehr viel verheerender sein könnte. Und das finde ich wichtig und das ist auch die Kernidee von One Health oder gesunde Erde, gesunde Menschen, dass wir verstehen, dass diese großen Themen, mit denen wir uns immer isoliert beschäftigen, sehr eng zusammenhängen. Und der Kollege Meyer-Ley erzählte vom Bodensee gerade, dass Biodiversität auch bei Ihnen ein Thema ist. Vielleicht können Sie das gerade ergänzen.
Ja. Ja, genau, machen wir es so. Gab es jetzt noch weitere Ergänzungen in Bezug auf die Frage von Herrn Hilse? Oder war das ansonsten jetzt abgeschlossen? Dann würde ich jetzt Frau Michel. Ganz kurze Rückfrage.
Ja, ganz kurze Rückfrage. Herr von Hirschhausen, Sie haben unter anderem die PIC-Studie, PIK, vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung erwähnt als Grundlage für die 2000 Euro. Und Sie wissen aber sicherlich, das haben Sie wahrscheinlich verfolgt, dass im Dezember dieses Forschungsteam, was diese Studie erstellt hat, wegen großer Unzulänglichkeiten zurückziehen musste oder zurückgezogen hat. Es war im Nature quasi veröffentlicht worden und das PIK hat quasi, beziehungsweise dieses Forschungsteam vom PIK, also vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, hat auf Druck wegen großer Mängel bei der Erstellung dieser Studie diese Studie auch zurückgezogen. Ich wollte es bloß erwähnen, nicht, dass Sie, falls Sie es nicht mitbekommen haben.
Das habe ich mitbekommen und Wissenschaft ist immer der aktuelle Stand des Irrtums und genau das ist Teil des wissenschaftlichen Fortschritts, dass man, wenn man sich irrt, da auch dafür einen Prozess hat, dass man daraus lernt, aus den Fehlern. Und das ist sehr wichtig und deswegen sollten wir unbedingt auch die Spitzenforschung, die wir in Deutschland haben, weiter erhalten. Herr Meyer-Ley.
Jetzt geht's los. Vielen Dank, lieber Herr Dr. von Hirschhausen, auch für Ihre Einführung. Das war ein ganz bunter Ritt. Sie haben angefangen mit Gesundheitsauswirkungen durch erhöhte Temperaturen, sind dann zum Klimawandel gegangen. Ich will, da Sie ja Mediziner sind, auch noch mal in den Einstieg Ihres Vortrages rein. Sie hatten ja auch die erschreckende Zahl von, ich meine, es waren 0,4% der Gesundheitsausgaben sind nur Prävention. Genau, ja, hat mich damals auch sehr, sehr erschrocken. Jetzt haben wir ein paar Klimaschutzmaßnahmen. Wenn die wirken sollten, dann ist es erst in Jahren, Dekaden anzunehmen. Das heißt, wir müssen mit der Situation, mit einer Erwärmung auch in unseren Graden jetzt erstmal auch handeln und umgehen. Da geht es dann auch um Klimaanpassungsmaßnahmen. Wo würden Sie denn als Mediziner jetzt tatsächlich auch so ein paar Stellschrauben sehen, die wir in unseren Breitengraden zur Prävention, zur Anpassung, zur Bewusstmachung der Bevölkerung anziehen könnten, um tatsächlich solche Gesundheitsrisiken irgendwo in den Griff zu bekommen? Und Sie haben es richtigerweise gesagt, Biodiversität bei uns nicht nur im Regenwald, sondern direkt vor der Haustüre unglaublich spürbar in den letzten Jahren. Also ich bin direkt am Bodensee aufgewachsen. Ich kenne dieses Gewässer seit meiner Kindheit und habe wirklich von Jahr zu Jahr diesen Wandel eines ganzen Ökosystems hautnah miterlebt. Ein Wandel von Pflanzenarten, die auf einmal nicht mehr da waren, neue kamen dazu, teilweise wirklich innerhalb weniger Jahre. Jetzt haben wir die Situation, dass sich eine eingeschleppte Muschelart, die Quaggermuschel, dort pudelwohl fühlt und die gesamte Biomasse dieses Ökosystems langsam am Seegrund ansammelt, die Nährstoffe aus dem Wasser rauszieht und fast sämtlichen anderen Lebewesen in diesem einen der größten Ökosysteme Europas das Leben schwer macht. Alles direkte Auswirkungen der veränderten Temperaturen, kleinste Schwankungen, Riesenauswirkungen. Aber vielleicht diese Gesundheitspräventionsmaßnahmen, das aus Sicht des Mediziners.
Ja, danke für die Beobachtung. Und wenn Sie sind gefühlt 20 Jahre jünger als ich, das schon in Ihrer Lebenszeit beobachtet haben, dann ist es sehr wichtig, den Menschen... Wie bitte? Ja, 67. Das ist sehr wichtig, den Menschen zuzuhören, auch die zum Beispiel im Harz wohnen. Ja? Die sagen, die Natur, die ich als Kind erlebt habe, ist nicht mehr so, wie ich sie erfahren konnte. Ich höre nicht mehr die Vögel, ich höre nicht mehr die Insekten, ich kann nicht mehr einfach sorgenfrei in die Ostsee springen. Ja? Das bin ich auch als Kind sorgenfrei da rein. Heute muss ich erst mal gucken, habe ich eine Wunde, wo infektiöse Keime sozusagen mir gefährlich werden können. Das heißt, wir verlieren wirklich Heimat. Und deswegen ist es auch in der psychologischen Forschung inzwischen ein neuer Begriff, Solastalgie, nämlich der Schmerz, den man empfindet, wenn die Natur, die eigentlich uns tröstet, diesen Trost nicht mehr machen kann, weil wir plötzlich sehen, sie leidet und dann leiden wir mit. Auch das ist inzwischen einer der Teile, die auf die mentale Gesundheit einzahlen. Zu Ihrer Frage, wo muss man dringend ansetzen, geht es maßgeblich um Hitzeschutz in Städten. Und zwar ist Hitze eben nicht Außentemperatur, sondern wir haben sehr wenig Daten darüber, wo genau diese Hitzeinseln dann passieren. Und es kann auch innerhalb von 2 Stockwerken sich unterscheiden. Wie Sie richtig gesagt haben, ist auch immer eine Funktion von Luftfeuchtigkeit, aber auch von Strahlungsintensität. Gefährdet sind natürlich Menschen mit Vorerkrankungen. Ich habe für die ARD einen Film gedreht, Medizin von morgen, wo ich in Paris gute Beispiele gesehen habe. 2003 war eine Riesenhitzewelle, die fatal war in Frankreich. Und daraus haben die Franzosen sehr, sehr viele konkrete Maßnahmen abgeleitet. Begrünung, Wasserretention. Wenn Sie jetzt in Paris sind, dann können Sie auch an der Seine lang spazieren und kriegen sozusagen Wassersprühnebel ab. Das ist sehr, sehr angenehm, weil es sonst wirklich unerträglich wird. Und die haben zum Beispiel eben auch einen Freiwilligendienst, um Menschen, die vorerkrankt sind und unterm Dach wohnen, aufzusuchen. Das Gesundheitssystem ist nicht in der Lage, mit der dünnen Personaldecke aufsuchend diese Menschen zu schützen. Das heißt, wir haben da für die Zivilgesellschaft eine Riesenmöglichkeit, wirklich solidarisch aufeinander aufzupassen. Dazu muss man aber erstmal wissen, wo sind die gefährdeten Menschen. Und die werden dann zum Beispiel gewogen, morgens und abends. Wenn ich abends ein Kilo leichter bin, dann ist das kein Erfolg von irgendeiner Diät, sondern das ist purer Wasserverlust. Das heißt, auch da merkt man, die Menschen trinken zu wenig, gerade wenn sie vorerkrankt sind, vielleicht auch demenziell erkrankt sind. Man muss Medikamente anpassen. Auch das ist bisher in der Ärzteschaft kaum der Fall. Es ist auch nicht bekannt. Auch Cornelia Betsch hat das untersucht. Menschen, die hitzegefährdet sind, wissen das nicht. Das heißt, wir haben da auch eine riesen Kommunikationsaufgabe, aber wir müssen wirklich verstehen, die Aufgaben, die aufs Gesundheitswesen zukommen, wenn man das alles mit Professionellen machen will, wir haben diese Menschen nicht, wir haben die Daten nicht und wir haben auch nicht das Geld. Das heißt also, wir brauchen da auch wieder zivilgesellschaftliches Engagement und wir brauchen sozusagen bürgerschaftliche Strukturen, die diesen Hitzeschutz ganz konkret werden lassen. Wir brauchen Schutzräume in Altersheimen, wir brauchen eine Karte, wo man hingehen kann, wenn ich in der Wohnung merke, es wird zu heiß. Alte Kirchen werden plötzlich sehr begehrt, weil die nämlich kühl sind. Friedhöfe sind ganz wichtig für die Innenstädte, weil da Wasser ist, weil es da grün ist, weil da Schatten ist und, und. Also wir werden eine Umbewertung von auch hippen Stadtteilen haben, weil wenn da die Luft unerträglich ist und die Hitze, wird man da gar nicht mehr so viel Miete bekommen für. Herzlichen Dank.
Jetzt hat Kollegin Michel sich noch gemeldet.
Genau, ich habe brav gewartet. Also erstmal danke, dass Sie da sind, dass Sie das tun, was Sie tun, wie Sie es tun. Und Sie haben zwischendurch mal gesagt, Sie arbeiten umsonst. Da muss ich schmunzeln, weil ich glaube, Sie arbeiten kostenlos. Weil ich hoffe, das, was Sie tun, ist keinesfalls umsonst, weil es wird gebraucht. Und Sie haben es ja schon an der Diskussion bei uns hier gemerkt. Wir sind ja ein ganz besonderes Gruppchen und bis auf wenige Ausnahmen glauben wir das, was Sie sagen und sagen, der Klimawandel ist menschengemacht. Aber wie gesagt, bis auf wenige Ausnahmen. Und wir finden uns hier zusammen. Wir sind noch kein Ausschuss und das zeigt es auch schon, weil wir alle gemeinsam sehen, wie wichtig doch Nachhaltigkeit ist. Und wir haben das große Privileg, Sie haben es vorhin angesprochen, die vielen Vorgästinnen und Gäste, die wir hatten, die uns infiziert haben mit dem auch, was sie tun, dass wir auf einem ganz fürchterlichen Weg sind. Und ich sage das auch als Politikerin. Und ich glaube, es hilft uns nicht, uns gegenseitig zu beschimpfen oder herauszufordern, was der eine gut oder schlecht gemacht hat. Wir haben alle zusammen nicht genug gemacht. Und das machen wir jeden Tag. Und das ist das, was mich umtreibt. und auch dazu geführt hat, dass ich mich hier in diesem Rahmen einbringen möchte und wir versuchen, unsere Wirkmächtigkeit zu erhöhen. Und da brauchen wir auch Ihre Unterstützung, weil ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, wie gehen wir künftig mit der Kommunikation um? Wir merken das ja alle. Wir haben die richtigen Daten auf Tasche. Aber das, was wir sagen, was wir senden, kommt bei den Empfängerinnen und Empfängern nicht an. Und da, glaube ich, haben Sie gute Erfahrungen. Da hätte ich von Ihnen gerne mal so ein paar Tipps. Halten Sie uns auch gerne den Spiegel vor, was wir eben in der Kommunikation schlecht machen. Wir machen viele Sachen schlecht, das weiß ich. Und ich glaube, das ist wichtig. Und abschließend noch, wenn man so wie ich noch nicht so lange in der Politik ist und vorher in einem Unternehmen gearbeitet hat, dann weiß man, dass man, wenn man nachhaltig erfolgreich sein möchte, dass man das nicht immer in 4-Jahres-Scheiben planen kann. Und ich glaube, das ist das, was uns alle umtreibt, dass wir Paradigmenwechsel immer viel zu wenig Zeit haben, um es nachhaltig zu begleiten. Und es geht um unser Zuhause, wie Sie es gesagt haben. Also mich interessiert wirklich, was können wir in der Kommunikation besser machen, damit die wichtigen Themen, die wir haben, auch da ankommen.
Ja, danke für Ihr authentisch engagiertes Statement. Wenn man in die Geschichte Ihrer Partei schaut, gab es da auch Visionäre wie Willy Brandt, der den Menschen eine Idee gab, wofür man Transformation im Ruhrgebiet braucht. Nämlich, dass man wieder saubere Luft hat, dass man wieder den Himmel sieht, dass man, wenn man seine Wäsche raushängt und die weiß vorher war, dass sie nicht schwarz ist. Ich wohne nicht weit von der großen Straße. Ich bin ein großer Tischtennis-Fan. Ich wische da einmal mit der Hand rüber und ich sehe, es ist schwarz. Ja. Und das ist alles Zeug, was wir einatmen. Ich hatte neulich auf der IAA das Vergnügen, einen Vortrag zu halten. Wir haben 120.000 Tonnen Reifenabrieb jedes Jahr in Deutschland. 120.000 Tonnen. Das ist eine Zahl vom ADAC. Also auch kein linksgrüner Spinnerverein. Das heißt, wenn jeder sozusagen sieht an seinem Profil, am Reifen fehlt mir sowas, dann kann er das mal hochrechnen. Mal 4, mal, weiß nicht, 50 Millionen Autos und so weiter. Und dieses Zeug bleibt ja irgendwo. Das bleibt auf den Äckern neben der Autobahn, das bleibt in unseren Lungen, das bleibt in unserem Hirn. Das heißt also, wir brauchen dringend eine Kommunikation, wo wir hinwollen als Gesellschaft und was uns wirklich wichtig ist. Und deswegen dieses Gesundheitsargument ist wichtig. Wenn ich mir die Kritik erlauben darf, für die ganz, ganz wenigen Arbeitsplätze in der Braunkohleindustrie haben wir wahnsinnig viele Steuergelder verballert, ohne Sinn und Verstand, ohne Wirkung. Viele von diesen Kollegen haben natürlich Großartiges geleistet ihr Leben lang. Und man kann feiern, wenn man nicht mehr in einem sehr, sehr gesundheitsschädlichen Beruf arbeiten muss. Schauen Sie sich die Lungen an von diesen Menschen, die da viel auch Staub eingeatmet haben. Beispiel, das waren vielleicht 20.000 Arbeitsplätze. In der Solarindustrie waren wir mal Weltmarktführer. Wir hatten die Hälfte des Weltmarktes. Das waren über 100.000 Arbeitsplätze. Haben wir darüber geredet, dass die alle zerstört wurden? Wenn sich Techniken ändern, dann ist die Frage für mich, bleiben wir am Ball als Deutschland? Wir haben gute Ideen. Wir haben auch große Wirtschaftschancen in diesen Transformationsprozessen. Aber um es konkret zu machen, wenn wir mit sehr viel staatlichem Geld die Transformation der Stahlindustrie anregen hin zu grünem Stahl, dann ist das Allersinnvollste, dass wir auch öffentliche Beschaffung ermöglichen, die diesen Stahl auch einkauft. Also ich glaube, das Fachwort ist NÖB. Es klingt so ein bisschen wie so ein Buzzer beim Quiz, NÖB. Aber nachhaltige öffentliche Beschaffung ist ein Riesenhebel. Es ist doch Quatsch, wenn wir einerseits Geld rausgeben, um die Industrie zu transformieren und dann, wenn wir als einer der größten Abnehmer bei der Bahn, bei öffentlichen Bauwerken, dann das nicht einkaufen können, weil es natürlich im Moment ein bisschen teurer ist. Aber wie soll denn ein Markt entstehen für nachhaltigen Stahl, wenn der größte Abnehmer das schon nicht darf und kann? Das sind so Beispiele, wo ich sage, genau da kann die Legislative kann mit einem Gesetz, mit einer Ermöglichung einen Riesenhebel auch marktwirtschaftlich unterstützen. Und es ist auch normal, dass Innovationen Arbeitsfelder verändern. Ja? In meiner Jugend gab es noch Videotheken. Das waren vielleicht auch 100.000 Arbeitsplätze. als digitales Streaming kam, hat ja keiner gesagt, oh, die Videotheken, die müssen wir bis 2035 aber unter Schutz stellen. Ja, also das heißt, wir machen ständig Kategorien auf, die von außen betrachtet nicht unbedingt die sinnvollsten sind. Und deswegen an dieser Stelle vielleicht auch für Ihre Partei der Anstoß, wieder mit dabei mitzuarbeiten. Was ist die Vision? Wie können wir Menschen begeistern für die Welt, in die wir hinwollen? Weil das im Moment fehlt. Und das ist auch Wasser auf die Mühlen von Menschen, die es mit unserer Demokratie nicht gut meinen. Weil sozusagen die Verunsicherung und dieses Gefühl, ich komme nicht mehr mit, ich werde nicht gebraucht, ich bin abgehängt, das ist Futter für Rechtspopulismus.
Vielen Dank für diese Einordnung, auch in die vielen Aspekte und Kategorien, die es dazu gibt. Jetzt meldet sich noch Kollegin Caroline Bosbach.
Ja, ich habe gemerkt, dass wir zum Ende kommen wollten. Deswegen, okay. Lieber Herr Dr. von Hirschhausen, sehr schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank für Ihren Bericht. Und ich glaube, unabhängig davon, ob man jetzt alle politischen Implikationen teilt von dem, was Sie jetzt vorgetragen haben, darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern wenn wir Sie schon mal hier sitzen haben, eine Frage, die mich wirklich, oder zwei, die mich sehr interessieren. Das Erste, wie schafft man es, auch bei ernsten Themen, immer den Humor dabei zu behalten? Weil ich finde einfach, das ist was total Wichtiges. Gerade so für uns Politiker, kommt völlig egal, wo wir herkommen und was wir machen. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Menschen dann einfach auch zuhören, egal worum es geht. Ich finde, dass das auch eine ganz große Gabe ist. Und das Zweite ist, weil wir auch eben über Kommunikation gesprochen haben. Das muss ich einfach feststellen, auch jetzt von der letzten Stunde. Es sind viele negative, also vom Wording auch her, auch ich lese das vor mir, Depressionen und Klimadepression und den Schmerz und alles ganz schrecklich und der Mikroplastik, der im Hirn und im Körper und so weiter. Was mir wichtig wäre, weil Sie sich sehr lange schon mit dieser ganzen Materie insgesamt beschäftigen und wir sind ja hier Beirat für Nachhaltigkeit, also wirklich das Austarieren per Definition von Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir wirklich positive Geschichten brauchen, dass wir gute Narrative brauchen und Sie sind jetzt sehr lange in der Materie unterwegs. Was sind denn so Ihre Erfahrungen oder Geschichten, die Sie vielleicht sehr geprägt haben oder wo Sie sagen, das ist was, was man den Leuten mit auf den Weg geben kann, was man auch mal positiv erzählen kann, damit die Menschen vielleicht auch Lust, vor allem jetzt nicht unbedingt explizit Thema Klimaschutz, sondern generell das Thema Nachhaltigkeit, weil ich glaube, dass wir das auch ganz dringend positiv besetzen müssen.
Unbedingt. Und ich habe hier Ihren Vater auch kennengelernt und der hat den Humor hoffentlich auch in der Familie weitergegeben. Ja, genau. Im Bergischen Land sind die Menschen ja auch sehr der Natur verbunden. Ja, also das ist etwas, worüber viel, viel zu wenig kommuniziert wird. Wir lassen uns sehr, sehr schnell spalten in Parteipolitik, in Land gegen Stadt, in Jung gegen Alt. Und deswegen sind gerade Stimmen wie Ihre sehr wichtig, nämlich jüngere Stimmen auch, die den ländlichen Raum kennen, die dafür einstehen, auch mit einer konservativen Agenda. Und ich hatte das große Glück, Klaus Töpfer noch kennenzulernen. Und das ist für mich auch jemand gewesen, der einen ethischen Kompass hatte und der auch sehr ungewöhnliche Kommunikationsmaßnahmen machte, zum Beispiel mal im Rhein baden zu gehen. Die Älteren erinnern sich daran. Das heißt also, Politiker, die authentisch sagen, das ist mir ein Herzensanliegen und dann danach handeln und dann auch den Erfolg feiern, die werden nach wie vor sehr geschätzt und haben auch ein Potenzial, wiedergewählt zu werden. Das wäre meine kleine Analyse dafür.
Es hat sich Herr Groß noch einmal gemeldet.
Ja, ich dachte im Rahmen einer zweiten Runde. Also ich möchte jetzt nicht irgendwem hier vorgreifen. Aber ansonsten.
Eigentlich bis halb, aber wir hängen noch ein paar Minuten dran, wenn das in Ihrem Sinne ist. Haben wir jedenfalls jetzt keinen Zeitdruck, uns den Griff fallen zu lassen. Und
gut, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Dr. von Hirschhausen. Ich würde also ganz gerne bei dem Kollegen Wagner anknüpfen und erst mal feststellen, also die ganzen Bapperl, die hier durch die Luft fliegen mit nur die Demokraten und Rechtspopulisten, die prallen an uns ab, weil beides sind wir nicht. Wir sind sowohl Demokraten als auch keine Populisten, sondern wir sind Fachleute und ernstzunehmende Politiker, wie ja auch die Wähler das so sehen. Aber jetzt mal den kleinen Werbeblock beiseite. Ich würde gerne da kurz mal einhaken, weil der Herr Brinkhaus hat letztes Mal das eigentlich ähnlich eingeleitet. Hier ist ein Forum, wo man sich auch mal parteiübergreifend prinzipiell unterhalten kann. Da sollte man sich wechselseitig nicht die Ernsthaftigkeit absprechen, was wir ja auch nicht tun. So habe ich Sie verstanden, Herr Wagner. Und diesen Dialog, in den treten wir gerne ein. Das war jetzt unter uns sozusagen. Und jetzt an Herrn Dr. von Hirschhausen. Also zum einen, Sie hatten ja gerade das Thema grüner Stahl erwähnt und Sie haben gesagt, Sie waren beim WEF, dann haben Sie sicher mitbekommen, dass der Honeywell-Chef gerade gesagt hat, grüner Stahl mit Sonnenenergie, Windenergie könnt ihr vergessen, läuft nicht. Und wir wissen auch, dass durch die CO2-Bepreisung wir nicht mehr wettbewerbsfähig sein können in diesem Stahlsektor, weil nämlich die Tonne dann auf einmal 800 Euro kostet plus, je nachdem wie die CO2-Bepreisung eingestellt wird, funktioniert nicht. So, wir sind jetzt eine vernünftige Wirtschaftspartei und würden gerne von Ihnen erfahren, also ich persönlich frage mich die ganze Zeit schon, was soll denn bitte schön dann aus der Transformation an wertschöpfenden Industrien entstehen, wenn wir auch gerade hören und sehr nachvollziehbar hören, dass die amerikanische Regierung auch sagt, ja, den Strom, den wir brauchen für KI, den werden wir mit Kernenergie, mit Kohle, mit Gas und was auch immer erzeugen, aber mit Sicherheit nicht mit Windrädern. So, also wenn wir das mal vor dem Hintergrund der technologischen Entwicklung zur Digitalität als eine Möglichkeit transformativer Wertschöpfung anerkennen, dass also eine Industrie quasi über digitale Elemente und Produkte, KI in welcher Form auch immer, sich weiterentwickelt, dann bräuchten wir eben offensichtlich ja die klassischen Industrien, sprich oder die klassischen Energiestoffe nach wie vor. Wie stellen Sie sich das vor? Also beides funktioniert nicht. Das Gap geht also auseinander. Dann müssten Sie den Wohlstand der Leute opfern und vor allem natürlich was auch immer wieder beim Wähler und bei uns auch sauer aufstößt, es wird ja nichts geleugnet, aber dieser plansozialistische Ansatz, also wenn ich mich an Herrn Schellenhuber erinnere, der hat mal gesagt, 3 Tonnen CO2, mehr gibt es nicht, frei, den Rest müsst ihr kaufen. Und das sind so Vorstellungen einer Dystopie von Zwang, die man den Leuten nicht vermitteln kann. Und das wollen die auch nicht. Und das muss man, glaube ich, auch zur Kenntnis nehmen. Danke. Sie antworten?
Sie sprechen von Zwang und ich fühle mich sehr in meiner Freiheit beschränkt, wenn ich nicht vor die Tür gehen kann. Ich fühle mich sehr beschränkt in meiner Freiheit, wenn ich merke, dass sozusagen, ich übers Land fahre und dort aufgrund von Massentierhaltung und Gülle es zum Himmel stinkt, die Böden kaputt gehen, ich das Wasser nicht mehr trinken kann. Das ist eine Form von Wohlstandsverlust, die Menschen ebenfalls spüren. Und deswegen finde ich es wichtig, auch in diesem Gremium darüber zu reden, was ist denn ein gutes Leben? Wofür ist denn Wirtschaft da? Was ist Geld wert, wenn ich dafür nichts kaufen kann? Ich bin auch viel in verschiedenen Bereichen unterwegs und habe neulich mit einer Schweizer Pensionskasse ein sehr interessantes Gespräch gehabt, weil die inzwischen ihre Anlagen extrem Richtung Nachhaltigkeit orientieren, weil sie sagen, unser Job ist ja nicht nur, das Geld zu erhalten für die Menschen, die irgendwann davon im Alter auch was haben sollen, sondern unser Job muss auch sein, dass dieses Geld noch irgendwas Sinnvolles kaufen kann. Und dazu gehört zum Beispiel eben auch, was Leckeres, Pflanzenbasiertes zu essen. Und dafür braucht es fruchtbare Böden, dafür braucht es Wasser, dafür braucht es viele Dinge, die wir nicht industriell herstellen können und die auch keine Drohne ermöglichen kann und keine KI. Und der blinde Fleck, und da haben Sie völlig recht, dass wir auf den Energiehunger von KI schauen müssen, wo sind sinnvolle Anwendungen und wo machen wir für völlig sinnlose Generierung von ganz, ganz viel Serveraktivität Strom verballern, erzeugen Hitze und diese Hitze wird auch meistens nicht sinnvoll nachhaltig gemacht. Und deswegen, auch das war Teil von Davos. Da gibt es auch viele innovative Ideen, A, wie man den Energiehunger von KI runterschraubt und wie man die Wärme zum Beispiel, die dabei zwangsläufig entsteht, auch weiter sinnvoll im Kreislauf führt. Also mit all diesen guten Ideen, auch mit neuen Verpackungen, mit recyclingfähigen und abbaubaren Plastik und so weiter und so fort, können wir eine Menge, sagen auch Innovation und Wirtschaftskraft aus Deutschland entwickeln. Da würde ich Sie gerne neugierig machen, dass wir nicht nur denken, Wachstum, 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 messe ich am BIP. Und deswegen danke, Herr Wagner, für die Ergänzung. Der Verlust von Natur hat einen Preis und der ist irreversibel. Eine Art, die weg ist, können wir nie wieder herstellen. Und das vergessen wir oft. Wir denken oft, ja, uns wird irgendwas einfallen, genauso wie diese Versessenheit auf CCS. Und wir denken, ein echtes Leben findet dann statt, wenn wir Longevity unterstützen. Und ich frage mich oft, wieso die Menschen so viel investieren in irgendwelche shady Nahrungsmittelergänzung, ohne sich eine Sekunde darüber Gedanken zu machen, was ist denn das für ein Leben, was ich da verlängere um Milliarden in Optimierung des Einzelnen. Und das habe ich gelernt als Arzt. Wir haben in Deutschland extrem diesen Blick auf den einzelnen Patienten, den Patientinnen, und wir haben nicht wirklich kapiert, was uns volkswirtschaftlich das alles kostet und was eigentlich ein gutes Leben, auch ein gesundes Leben und Aufwachsen uns langfristig viel, viel wert ist. Und wenn Sie gestatten, habe ich noch ein Geschenk für jemand von Ihnen. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir in einer historischen Zeit leben. Und so wie wir unsere Großeltern gefragt haben, was habt ihr gegen die Nazis gemacht, werden unsere Kinder und Enkel uns fragen, was habt ihr gemacht, um diese Erde bewohnbar zu halten. Und wo ich vorhin gesagt habe, dass das Radikalste ist, keine Kinder mehr in die Welt zu setzen, gibt es ja immer noch Menschen, die so viel Hoffnung haben, dass sie eine nächste Generation ins Leben rufen. Gibt es jemand von Ihnen, der in seiner Familie ein Kind erwartet? Als Mutter, Vater, Tante, Onkel? Hand hoch. Wer weiß, wo ein neuer Erdenbürger herkommt? Sie müssen sich nicht outen, das ist eine sehr private Frage, aber ich habe Ihnen ein Geschenk, das lege ich nachher hin. Sie können es still und leise mitnehmen, wenn Sie wissen, für wen. Es ist ein Strampler, da steht drauf, zum Lachen geboren. Und Frau Wolfbach, Sie hatten das gesagt, dass die Idee ist, dass wir immer noch ein Fenster haben, das sagt auch Jörn Rockström, jetzt Dinge zu ändern, für die nächste Generation sehr dankbar werden sein. Und deswegen ist für mich auch der Grund, warum ich hierher gekommen bin, dass wir uns verdammt nochmal bemühen sollten, gute Vorfahren zu werden. Und ich bin evangelisch. Die katholische Kirche hat im Mittelalter ein bisschen seltsames Fundraising betrieben, um Rom zu finanzieren mit dem Fegefeuer. Und dann sollte man Geld dafür zahlen. Es gab aber noch eine interessante Alternative, aus dem Fegefeuer frühzeitig entlassen zu werden, wenn die Enkel für dich gebetet haben. Und man muss nicht ans Jenseits oder an Gott, an irgendwas glauben, aber dieser Gedanke, dass die eigentliche Bewertung von dem, was wir heute tun und wichtig finden, der nächsten und übernächsten Generation gehört, dafür habe ich Ihnen das Leibchen mitgebracht, denn die werden alle fragen, was hast du 2026 gewusst, was stand in deinen Möglichkeiten und was hast du getan? Und ich wünsche uns allen dann richtig gute Antworten und auch dieser und der nächsten Generation viel Freude im Leben und so ein gutes Leben, wie ich die letzten 57 Jahre haben durfte in diesem freien, demokratischen Land und möge es so bleiben. Herzlichen Dank.
Jetzt erlaube ich mir trotzdem noch einen kurzen Schlenker auch noch mal zu der Studie des Potsdamer Instituts. Denn ich habe das auch verfolgt und würde zum einen zunächst sagen, dass genau dieser Peer-Review-Prozess ganz wichtig ist. Und hier hat er funktioniert. Er hat dazu geführt, dass ein Berechnungsfehler aufgedeckt worden ist und dass ist zunächst mal für mich der Beweis, dass Wissenschaft in dieser Form eben funktioniert und dass wir auf das, was dann auch stabil unwidersprochen bleibt, auch uns wirklich verlassen können und das als Faktum auch unseren Entscheidungen, die wir als Politiker zu verantworten haben, zugrunde legen können und müssen. Und zweiter Punkt, soweit ich das weiter verfolgt habe, hat das Potsdamer Institut sich dann eben nochmal hingesetzt, hat einen, ich glaube, Abzinsungsfaktor oder irgendwas, entsprechend den Hinweisen geändert und neu gerechnet. Und das Ergebnis blieb im Wesentlichen unverändert in seiner Aussage. Also der Faktor hat sich etwas verändert, aber es blieb dabei, dass eben die Kosten, nichts zu tun, eben ein Vielfaches von dem betragen, was eben jetzt präventives Handeln kosten würde. Das ist dabei geblieben und dann auch im Peer-Review-Prozess offenbar nicht mehr angegriffen worden. Also vielleicht können wir uns das alle nochmal anschauen und das an der Stelle nochmal glatt ziehen. So, having said that. Ja, wir, Herr Hilse, wir behalten es einfach im Auge.
Alles klar.
Ja? Genau. Und Sie können noch mal schauen, was Sie daraus finden. Ich gucke noch mal und dann legen wir es noch mal übereinander.
So machen wir es, ganz genau.
Das ist doch ganz faktenbasiert an der Stelle. Und mir bleibt mich herzlich zu bedanken. Ich glaube, wir haben ganz viel auch an neuen Argumenten mitgenommen, an Motivation, auch an positiven Erzählungen. Und genau die brauchen wir, um hinterher die Mehrheiten zu bekommen. Denn wir leben in einer Demokratie, da muss man immer auch die Mehrheiten bekommen. Da müssen auch verschiedene Aspekte gegeneinander abgewogen werden. Da sind wir auch nicht blauäugig, das ist ja unser tägliches Brot. Aber Sie haben uns hier wirklich noch mal sehr viel mitgegeben, um den Blick dafür zu schärfen, was wirklich Priorität haben muss und dass wir das dann auch entsprechend in unsere Entscheidungen und Argumentationen einbeziehen können. Deshalb noch mal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Hiersein und für unseren Austausch heute Abend. Und dann schließe ich die Sitzung.